Sie hören Mensch und Medizin im Kontrafunk. Und heute beantworten wir wieder einmal Ihre Hörerfragen, also Ihre Fragen zu Themen, die für alle Zuhörer interessant und relevant sein können. Antworten gibt es auch heute wieder von meinem Kollegen Henrik Ulrich. Er ist Radiologe, medizinischer Berater der Mensch und Medizin-Redaktion. Und jetzt hier. Hallo Henrik.
Hallo, ich grüße dich, Helena.
So, also wir haben einige Fragen. Fangen wir mit der ersten an, die betrifft das menschliche Immunsystem. Da fragt ein Hörer, wie gut ist denn das aktuelle Wissen darum bei Medizinern ausgeprägt und inwieweit wird das dann auch umgesetzt in der Praxis?
Die Frage ist wirklich sehr, sehr kompliziert zu beantworten, einfach aus dem Grund, weil ja auch die Medizin extrem hoch spezialisiert sich heutzutage präsentiert. Das heißt, unter dem Dach der Medizin sind ja enorm viele Fachgebiete vereinigt. Und es ist längst nicht mehr so, dass ein Arzt, der an einem Fachgebiet von mir aus in der Chirurgie oder Orthopädie tätig ist, die Details und das neueste Wissen der Immunologie oder der Kardiologie wirklich beherrscht. Deswegen kann man vielleicht so sagen, im Gesamtgebäude der Medizin sind durchaus die modernen Erkenntnisse der Immunologie zu Hause, aber sie werden natürlich nicht von der Breite der Ärzteschaft wirklich vollumfänglich verfügbar sein und auch anwendbar sein. Auf der anderen Seite sollte man schon auch von Ärzten erwarten, dass sie eine gewisse Grundausstattung an Wissen auch über die Immunologie besitzen. Und da war ich ihm doch sehr, sehr enttäuscht, wenn ich gesehen habe, was in den Jahren 2020 bis 2024 gelaufen ist und wie viele Ärzte da auch sich von den Grundlagen der Immunologie ein Stück verabschiedet haben, als sie in dem Zug der Corona-Maßnahmen einfach mitgefahren sind und die Dinge so empfohlen haben. Insgesamt können wir sagen, dass der Blick auf die Immunologie wirklich sehr, sehr weit geworden ist und wir Immunologie wirklich als ein riesiges System innerhalb unseres Organismus begreifen. Ein System, was selber aus verschiedenen Komponenten besteht oder durch verschiedene Komponenten bestimmt und auch dirigiert wird. Da haben wir zelluläre Anteile, da haben wir hormonelle Anteile, da gibt es Anteile des Immunsystems, die sehr spezifisch reagieren und andere eher unspezifisch. Da gibt es eine Art vererbtes Immunsystem und ein anderer Teil, der sich anpassen kann, sogenannt adaptiv. Und auch Anteile des Immunsystems sind zum Teil in bestimmten Organen lokalisiert, vielleicht in der Milz oder auch in der Leber, im Knochenmark und im Blut. Auf der anderen Seite ist auch viel Immunsystem auf den Schleimhäuten zu Hause. Also man sieht, das ist ein riesiges Netzwerk unterschiedlicher funktionaler, anatomischer und histologischer Elemente, die da miteinander wirken. Und diese ganzen Elemente selber arbeiten nicht isoliert vom übrigen Organismus, sondern haben auch Rückkopplungen, Wechselwirkungen mit anderen Systemen, zum Beispiel mit dem neuralen System, also mit unserem Nervensystem, mit dem vegetativen und auch dem willkürlichen Nervensystem. Das merken wir eben, wenn wir sehr angespannt sind, sehr viel Stress haben, dass dann auch die Immunabwehr durchaus in den Keller gehen kann. Unser Immunsystem hat starke Vernetzungen auch zu dem Mikrobiom, was wir auch in dieser Sendung schon mehrfach angesprochen haben. Also die Gesamtheit von Mikroorganismen, die unseren Körper auf den verschiedenen Schleimhäuten auch besiedeln. Also das ist mehr und mehr auch zu einem klaren Wissensfundus geworden innerhalb der Medizin. Aber das anzuwenden und das auch für eine einzelne Krankheit dann auch so eins zu eins umzusetzen, ist natürlich sehr, sehr schwer, weil ja in einer einfachen, linear gedachten Welt, wo man einfach Ursache und Wirkung miteinander koppelt, mit einer Tablette vielleicht ein Problem beseitigen kann, wenn man systemorientiert argumentiert und denkt, eben die Lösung mancher Probleme, die auch mit dem Immunsystem zusammenhängen, nicht so einfach sind und sehr herausfordernd sind.
Also wäre es durchaus legitim, wenn ich einfach auch meinen Arzt dann mal frage, wie gut kennen Sie sich eigentlich aus?
Vielleicht kann man das in einer Form bringen, die den nicht sehr ärgert. Das ist ja bei Ärzten manchmal so ein bisschen ein Problem, wenn sie angesprochen werden auf ihr Nichtwissen, dass sie dann nicht so gut drauf reagieren. Aber ich denke, wenn man ehrlich ist zu sich selbst, weiß man ganz genau, dass man als Arzt nur ein kleines Stück überschaut und dann auch die Möglichkeit hat, durchaus mal den Kollegen zu fragen oder dazu bestimmten Dingen auch mal nachzulesen. Das, denke ich, steht uns auch gut an, wenn wir mal den Patienten auch bekennen, dass wir nicht alles wissen und vielleicht hier und da Zeit brauchen, um uns in bestimmte Sachen einzulesen.
Kommen wir mal zur nächsten Frage. Die bezieht sich auf Impfungen ohne Einwilligung. Das klingt schon gruselig. Ne? Ein Hörer möchte wissen, ob das stimmt, dass man in Krankenhäusern gegen seinen Willen oder ohne das eigene Wissen geimpft werden kann. Und ich ergänze das gleich mal. Gibt es noch Zusatzfragen? Was ist von den Bezeichnungen Biologica, Biogenics zu halten? Sind das verschlüsselte Begriffe für etwaige heimliche Verabreichung von mRNA-Impfstoffen?
Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an. Biologica ist ein Sammelbegriff oder ein kategorialer Begriff, der steht als Oberbegriff für Medikamente, die biologisch oder biotechnologisch hergestellt worden sind. Darunter fallen Impfstoffe, darunter fallen Produkte aus der Gentherapie, monoklonale Antikörper, Vollblut oder Blutplasma, Stammzellen, Wachstumsfaktoren, Allergene und oder Hormonersatztherapeutika. Also das ist ein riesiger Komplex von Medikamenten, von Arzneistoffen, die auf eine biologische oder biotechnologische Art und Weise hergestellt worden sind. Und es ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung, und ich habe da auch noch mal ein Stück hinter die Vorhänge geschaut, eigentlich unmöglich, dass so etwas geschieht, dass Patienten ohne Wissen und gegen ihren Willen mit Impfstoffen im Krankenhaus versorgt werden. Vielleicht auch unter dem Label Biologica, das ist eigentlich nicht möglich, weil wir von der rechtlichen Seite es ja so haben, dass wir, wenn wir eine Einwilligung geben für eine Therapie, für eine medikamentöse Behandlung, dann auch konkret das Arzneimittel genannt werden muss mit seinen Wirkungen, mit seinen Nebenwirkungen, und man kann sozusagen nicht über ein Oberbegriff sozusagen aufklären und sagen, also ich stimme zu, dass ich mit Biologica behandelt werde. Das geht nicht in Deutschland, in Österreich nicht und auch in der Schweiz, sondern es muss immer konkret auch genannt werden, um was es sich bei dem jeweiligen Medikament handelt. Und diese Frage der heimlichen Applikationen von Impfstoffen, das muss man ja dann auch irgendwie dokumentieren. Wie will man das in einem Impfausweis unterbringen, ohne dass es auffällt? Wie will es der Staat sozusagen kontrollieren, wenn es geheim sein soll? Oder wie soll man es den Kassen gegenüber abrechnen, wenn man sowas macht? Also für mich ist diese Art, dass man sozusagen heimlich, ohne Zustimmung, ohne Wissen über dem Oberbegriff Biologica etwas erhält, nicht mit unserer Praxis, mit dem, was in den Krankenhäusern läuft, vereinbar. Ich habe mir auch die ganzen Aufklärungsbögen mal dies entsprechend angeschaut, ob es da den Begriff Biologica oder Biogenic gibt. Biologica ist vorhanden und der wird aber dann nur verwandt, um zu sagen, also ein besonderes Medikament, von mir aus ein Blutplasmaanteil, zählt zu den Biologica und würde dann und dann eingesetzt werden. Also diese Frage müssen wir eindeutig mit Nein beantworten. Es gibt also diese heimliche, versteckte Art der Impfapplikation in unseren Kliniken nicht. Und ich hoffe, dass es auch so bleibt.
Die Skeptiker unter uns lassen das jetzt einfach mal sacken. Gehen wir weiter zur nächsten Frage. Da geht es um die Frage, was ist eigentlich mit dem Hantavirus? Also wir hatten in der Sendung vom 14. Mai zuletzt ausführlich darüber gesprochen und wir haben da von einem Hype gesprochen. Der Hörer möchte jetzt wissen, ist der Hype vorbei?
Ja, der Hype ist vorbei und das merkt man ja auch, dass die Medien diesbezüglich schweigen. Man hat sich jetzt mehr auf das Ebola-Virus konzentriert und das ist ja so das Hauptproblem, was wir ja in der Kommunikation von medizinischen Themen immer wieder haben, dass wir eine mediale Verzerrung der Wirklichkeit immer wieder vorfinden. Das hat ja seinen Höhepunkt in der Corona-Zeit bekommen. Und hier ist es wieder eindeutig so, dass ein extrem seltener oder selten wirksamer und relevanter Erreger Schlagzeilen macht, weil man vielleicht damit Bilder verbinden kann, weil man damit bestimmte dramatische Verläufe verbinden kann, um etwas anderes damit zu transportieren. Ja, man will Angst erzeugen, man will vielleicht auf bestimmte Möglichkeiten auch der Impfung wieder hinweisen über diesen Weg. Aber das ist leider eben ohne, dass es der Realität entspricht und ohne, dass es wirklich relevant ist für die Mehrheit der Menschheit. Und das hat sich bei dem Hantavirus wirklich tatsächlich so gezeigt. Ich habe mal bei den Behörden nachgeschaut, was da dokumentiert worden ist. Und da ist es tatsächlich so, dass wir in diesem Jahr sehr, sehr wenige Fälle haben. Im RKI kann man sich das anschauen. Da gibt es in diesem Jahr bis Ende Mai 62 Hantavirus-Erkrankungen. Im Vergleichsraum im letzten Jahr waren das 99 und die Hantaviren, die ja bei uns relevant sind, erzeugen ja auf keinen Fall diesen schweren Verlauf, der mit dem Sonderereignis verbunden war auf dem Schiff, was da doch einige Leute betroffen hat und wovon dann auch 3 Todesfälle gemeldet worden sind. Und man muss immer wieder sich deutlich machen, dass leider vielen Medien nicht daran gelegen ist, tatsächliche Probleme aufzuzeigen, die vielleicht relevant sind. Und dann müssten wir viel mehr über Malaria, müssten wir viel mehr über Tuberkulose sprechen oder über Krankenhauskeime, wo ja wirklich weltweit viele, viele Menschen daran sterben pro Jahr an der Tuberkulose. Müssen wir davon ausgehen, dass vielleicht 1 Million Tote zu beklagen sind, bei der Malaria 600.000 weltweit pro Jahr oder an Krankenhauskeimen allein in Deutschland 15.000 bis 45.000 Tote nehmen wir an. Das sind eigentliche Probleme, die man thematisieren müsste, aber das wird gar nicht so sehr hochgegangen, sondern solche Ausnahmesituationen wie eben gerade mit dem Hantavirus oder auf der anderen Seite mit dem Ebola. Das ist leider unsere Zeit und leider auch unsere Medien, die diesbezüglich weit weg sind von der Realität, weit weg von den tatsächlichen Dingen, die uns Menschen eigentlich beschäftigen sollten.
Dann führt uns die nächste Frage nochmal zu Impfungen bzw. zu mRNA-Präparaten. Und die Frage ist, warum haben so viele Menschen ohne Nebenwirkungen diese Injektionen gut vertragen? Weil es gab ja eben auch die anderen Fälle. Und kann man abschätzen, wie viele Menschen vermutlich geschädigt worden sind, wie viele nicht und warum dann eben nicht?
Auch das ist eine hochkomplexe Frage, die man also gar nicht so in der Kürze der Zeit ausreichend und tiefschürfend beantworten kann. Man muss sich vielleicht auch anknüpfend an die Beantwortung der ersten Frage zum Immunsystem deutlich machen, dass diese Präparate, die da appliziert worden sind, auf ganz unterschiedliche Immunsysteme des Einzelnen, des Individuums getroffen sind. Und um diese Frage zu beantworten, warum haben viele nichts oder gar keine Nebenwirkungen gemerkt, muss man sich ganz unterschiedliche Ebenen auch anschauen, die das erklären. Da gibt es zum einen den Patienten selber. Was hat er für ein Immunsystem? Wie alt ist er? Auch das Geschlecht hat eine Rolle gespielt. Dann muss man auf der anderen Seite sich anschauen, was für ein Präparat wurde gespritzt? Was gibt es da für Bestandteile? Da gab es also die Lipo-Nanopartikel, da gab es die mRNA, da gab es das produzierte Spike-Protein. Das sind also 3 unterschiedliche Elemente, die auch von der Wirksamkeit, von der immunologischen Reaktion unterschiedliche Dinge angestoßen haben. Dann müssen wir daran denken, wie wurde injiziert? Wurde direkt in den Muskel injiziert, wurde aspiriert, also angesaugt zuvor. Und wenn man das nicht gemacht hat, war ja die Gefahr, dass das auch in das Blutsystem kommen konnte und von da die Verteilung dieses Präparates nicht nur im Muskel, sondern durchaus auch über das Blut in anderen Organen, vor allen Dingen in der Leber, sich absiedeln konnte. Wir wissen heute auch, dass unterschiedliche Gewebetypen unterschiedlich immunologisch auf die Präparate reagieren. Eine neue Studie konnte zeigen, dass wenn das Präparat oder Anteile des Präparates in eine Muskelzelle gekommen sind und dort dann Spike-Proteine produziert haben, die immunologische Wirkung stark war, also verstärkt worden ist, sind aber diese Dinge in die Leber gekommen und die Leberzellen haben das aufgenommen, wissen wir, dass die Abwehrkraft der Leber, ihre immunologische Kompetenz deutlich herabgesunken ist und sie anfälliger war für Infektionen, anfälliger war auch für Tumorbildungen. Das wirft ein ganz neues Licht darauf, die Art und Weise, wie der Einzelne dann reagiert. Es gibt dann noch einen anderen großen Komplex, das ist die Frage, welchen herstellungsspezifische Aspekte haben beigetragen, dass manche mehr oder weniger auf die Präparate reagiert haben. Also, wie viel freie mRNA war tatsächlich in dem Präparat drin? Wie viel Prozent waren tatsächlich in den Lipo-Nanopartikeln eingebunden? Oder wie war die Lagerung? War die Lagerung dieses Präparates so wie vorgeschrieben oder gab es in der Kühlkette Unterbrechungen, sodass diese Lipo-Nanopartikel aufgebrochen sind und die mRNA dort hinausgegangen ist in die Allgemeinflüssigkeit und dann auch ihre Wirksamkeit verloren hat? Wir haben von guten Untersuchungen gehört aus Dänemark, dass es auch starke chargenspezifische Unterschiede gab, also Chargen, die höhere Nebenwirkungsraten hatten, andere Chargen, die keine oder kaum Nebenwirkungsraten hatten. Also du siehst, es gibt dort einen Riesenkomplex unterschiedlicher Fragestellungen und Dinge, die mit dem Präparat verbunden sind, die dann auch bei den Einzelnen entweder gar keine Reaktion oder eine extrem hohe Reaktion an Nebenwirkungen hervorgerufen hat. Und das ist eben auch multifaktoriell und muss dann wirklich immer im Detail genau betrachtet werden, wenn man sich mal eines Patienten diesbezüglich annimmt. Deswegen gibt es eben darauf keine Pauschalantwort. Es ist einfach nur traurig, dass wir all diese Dinge jetzt erst lernen und jetzt auch wissenschaftlich sehr gut erforschen können, nachdem bereits Milliarden Dosen über die Welt verteilt worden sind und jetzt an den Folgen auf ganz unterschiedlicher Ebene, die einzelne Patienten jetzt zu erleiden haben an Nebenwirkungen, begreifen, was da tatsächlich passiert ist und mit den Menschen passiert, mit ihrer Biologie, mit ihrem Immunsystem. Obwohl Marner das im Vorfeld schon vorausgesehen haben und theoretisch ableiten können, sind wir jetzt mehr und mehr in der Lage auch zu verstehen, weswegen diese Unterschiedlichkeit in den Wirkungen vorhanden ist. Und das ist doch insgesamt auch ein wirklich dramatisch und schlimmer Aspekt, den man hier nochmal betonen muss, dass man wirklich die Menschheit zum Experimentierfeld gemacht hat für ein völlig unausgereiftes und für diese Anwendung nicht geeignetes Präparat. Das muss man ganz deutlich sagen, das ist wirklich auch verbrecherisch zu nennen.
Das lassen wir so stehen und ich bedanke mich für Ihre Hörerfragen und ich bedanke mich für deine Antworten. Henrik Ulrich aus unserer Fachredaktion, danke.
Herzlichen Dank auch für die Fragen.